folk.
Horror. Angst.
Lust.
Folk. Horror.
Angst.
Lust.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Folk Horror Angst Lust. Ihr habt ja zu dem Zeitpunkt, wo dieses Interview versendet wird, schon viel Unterschiedliches gehört und wir gehen direkt rein. Mir gegenüber sitzt nämlich die Sarah Reininghaus, mit der ich mich heute der feministischen Perspektive auf Horrorfilme nähern werde. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Sarah.
Danke, ich freue mich sehr.
Wir sitzen ja wieder hier an der TU Dortmund, wo ich ja schon bei dem Gespräch mit dem Marc Schmidt gesessen habe. Vielleicht magst du dich mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und was machst du hier an der TU?
Mache ich gerne. Ich bin an der TU mittlerweile seit 12 Jahren Lehrende in den Kulturwissenschaften. Mein ursprünglicher Background ist mal die Germanistik gewesen. Das ist lang her. Seitdem verstärkte Beschäftigung mit vor allem medialen Themen. Ich bin in der Film- und Medienwissenschaft unterwegs. Schwerpunkte Interkulturalität, Horror-Studies, Feminismus und Shoah-Forschung.
Shoah-Forschung, das interessiert mich aus einem ganz anderen Kontext tatsächlich. Da muss ich jetzt mal nachbauen. Wie passt das denn zusammen, also von den Themengebieten her?
Ich glaube, dass es viel besser zusammenpasst, als manche so denken.
Ja.
Vielleicht kennst du es ja, der Horror wird schnell abgetan als populär, ja. als vielleicht auch dümmlich und als low level. Und die Shoah-Literatur, der Shoah-Film ist eben schon höhere Kunst, auch wenn es oftmals unterhaltend ist, aber eben sehr ernsthaft, ja, okay, aufgrund seines Themas. Was ganz verblüffend ist, ist aber natürlich, dass du einige Bereiche übertragen kannst, so etwa Gewalt. Gewaltdarstellungen in Shoah-Literatur und Film sind auch ein Thema, das, glaube ich, nie zu Ende diskutiert werden wird. Also wie brutal muss die Darstellung sein? Ja. Wie brutal darf sie sein? Und spielt man vielleicht auch mit dem Horror der Vernichtungslager?
Ich wollte gerade, bevor wir dann hier zu der Thematik auch kommen, weswegen ich eigentlich hier bin, mir fällt gerade ein, dass ich so dann doch mal irgendwann was gelesen habe, dass die Frage an den Horrorfilm eigentlich war, was willst du noch nach 45 an Horror erzählen, wenn ja der reale Horror weit über das hinausging, was viele Horrorfilme bis dahin erzählt haben. Und ich habe dann auch mal gehört, dass so Nachwirkungen vielleicht auch so in diesen entmenschlichenden Zombie-Filmen etc. Zu finden waren. Ne?
Absolut spannende Rahmung, würde ich auch so konzeptionalisieren wollen. Natürlich kannst du sagen, und da ist dann die Unterscheidung, und ich glaube, da laufen wir ins Thema rein, zwischen einem engen und einem weiten Horrorbegriff. Der enge Begriff sieht ja den Horror als Teil der Fantastik, nach Todorov. Also neben Science Fiction zum Beispiel und der Fantasy steht der Horror. Das heißt, du bräuchtest ein im weitesten Sinne übernatürliches Element. Der weite Horrorbegriff, den ich auch heute hier verwenden werde, ich kann auch gerne darlegen, warum, zeugt eben davon, dass es sehr, sehr in der Realität angesiedelt sein kann. Und genau dein Beispiel, das Entmenschlichte der Zombies, aber eben auch wie Kriege sich zeigen, ne? Wie Vietnam sich beispielsweise gerade in der Post-Vietnam-Ära zeigt. Im Horrorfilm lässt sich, glaube ich, durchaus plausibel darstellen. Und ein letzter Satz, du hast sehr viele Horrorfilme, die auch auf die Shoah anspielen.
Vielleicht komme ich dafür nochmal wieder, weil das tatsächlich, ich weiß ja so ein bisschen, wer das hier hört und ich komme ja auch viel aus einem, ich habe ja zu Verschwörungstheorien geforscht und eben auch viel zu Antisemitismus gemacht und ich könnte mir vorstellen, Sarah, dass ich dazu nochmal wiederkomme, aber jetzt der harte Cut. Magst du eigentlich Horrorfilme?
Ich muss mich auch als Fan outen.
Ja.
Etwas, was ja als gefährlich immer angesehen wird. Gleichzeitig Fandom.
Ja, mal so, ne?
Ja, eindeutig.
Was ist dein Lieblingshorrorfilm?
Spannende Frage. Also ich bin sehr in den 70ern zu verorten. Texas Chainsaw Massacre etwa. Suspiria. Ich bin sehr im italienischen Horror auch unterwegs.
Okay. Ja, Suspiria kenne ich ja nur das Remake. War ein bisschen ein verstörender Film, zumindest das Remake. Ich vermute, das Original wird ähnlich, wenn nicht noch verstörender sein, wie ich es gelesen habe. Ich weiß bis heute nicht, was ich von diesem Film halten soll. Das war irgendwie eine Orgie der Gewalt und andererseits diese, sag ich mal, Schwesternschaft der Hexen. Das war alles. Und dann aber so eine Überästhetisierung der Gewalt. Das hat
Absolut.
mich sehr beschäftigt, muss ich sagen. Ich habe das mit einer sehr guten Freundin geguckt, die lange Zeit durch Horrorfilme bei mir musste. Mittlerweile hat sie mir gesagt, sie guckt keine Horrorfilme mehr mit mir, weil ich immer so seltsame raussuche. Aber die saß danach da und sagte, was war das denn? Das war ja mal gar nichts. Und wie kommst du denn dann dazu, oder wie ist so der Werdegang, dass du Horrorfilme mit einem feministischen Vorzeichen betrachtest?
Genau. Also ich glaube, ich bin wirklich durch die Hobbybeschäftigung, durch die Freizeit hineingeraten, wurde dann wissenschaftliche Mitarbeiterin und neben den Standardseminaren, die du dann eben gibst und geben musst, hast du natürlich Freiraum, dich zu entfalten. Und dann war für mich recht klar, 2010, 11, das möchte ich machen. Das ist auch an den Universitäten ja noch gar nicht so verbreitet gewesen. Es gibt ein paar Standpunkte in Deutschland mit Wissenschaftlerinnen, die man auch wirklich heute namhaft kennt, aber es ist eben kein breites Feld in der Form. In England, den USA sieht das ganz anders aus.
Ja, gerade in England, ich bin jetzt auf Academia EU und kriege dann immer die neuesten oder die am neuesten dort gedroppten Paper und das sind fast ausschließlich Sachen, die irgendwo in England in der Forschung angesiedelt sind.
Absolut. Ja, und dann kam der Fokus eben, du schaust dir das dann an, dann arbeitest du dich weiter in die Epochen ein, in die Subgenres, was liegt dir eher? Ich zum Beispiel bin kein großer Zombie-Fan, das war was, das habe ich dann eher beiseite gelegt. Und dann war natürlich aber immer die ständige Kritik meines Umfeldes, von Studierenden, von Kolleginnen an der Uni. Ja, aber es ist brutal, das war die eine Abneigung, das andere war aber auch immer, es ist doch vollkommen misogyn. Du hast doch so häufig weibliche Opfer. Alleine das, als erster Punkt, über den wir gleich sicher reden werden, der dazu führte, dass ich gesagt habe, das schaue ich mir genauer an. Ist das wirklich so? Und vielleicht auch wirklich eine Introspektion von mir. Wieso habe ich so viel Freude daran, sowas zu schauen, wenn das doch so ist?
Ist es denn so? Weil mein Eindruck ist, ich hatte mit der Heike Ulbrich in der zweiten Folge gesprochen, mit der bin ich durch 100 Jahre Horror im Schweinsgalopp durchgegangen. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, würde ich diese These erst einmal so in Teilen annehmen können und in Teilen zurückweisen. Ich finde, es gibt da eine, je nach Subgenre vielleicht auch noch mal eine andere Aufteilung. Oder aber wie würdest du das sehen? Also zwei Fragen eigentlich. Sind Frauen öfter Opfer in Horrorfilmen als Männer? Und zweite Frage, hat sich das, wenn es sich verändert hat, über die Zeit verändert?
Ich beginne vielleicht mal mit dem Zahlenmäßigen. Es sind Versuche unternommen worden, da was zu untersuchen. Du kannst dir vorstellen, das ist sehr schwierig. Was ist der Korpus? Wir haben ja ganz, ganz viele Randgebiete, wo du schon eigentlich sagen musst, das ist so hybrid, es ist mehr Thriller, es ist Horrorfilm. Also ohne da quantitativ wirklich was sagen zu können, ich würde schon sagen, zahlenmäßig überwiegen die Frauen noch immer über diese ganzen Jahrzehnte, über ein Jahrhundert. Ich meine, das Horrorfilmgenre ist eines der ältesten der Filmgeschichte. Es war sofort da, einfach mit der Entwicklung des Mediums. Ich würde schon sagen, sie überwiegen, aber ich würde die Frage eher auf die Qualität des Opferseins lenken wollen. Wie wird es ausgestaltet? Und du hast vollkommen recht, es liegt am Subgenre. Also ich betrachte ja auch Horror nicht als ein Genre, sondern als viele. Einfach durch die
Ich habe
unterschiedliche
gelernt, Horror ist ein
Ausgestaltung.
Modus. Das haben jetzt so viele gesagt. Horror ist kein Genre, es ist ein Modus. Da.
Das kann man sagen. Oder Horrorelemente kann man auch gerne ausfindig machen. Im Krimi, es gibt Krimis, es gibt einen Tatort mit Horrorelementen. Ja, also mal für Deutschland auch so gesprochen im Fernsehen. Und insofern würde ich sagen, es variiert, genau wie du sagst, von dem Subgenre zu dem anderen. Aber es geht eben darum, wie wird denn dein Opfersein, deine Qual, deine Folter, deine Tötung inszeniert? Und da sind wir schon, würde ich sagen, müssen wir überwiegend sagen, dass es die Frauen durchaus schlechter trifft. Was genau mit schlechter
Ja,
gemeint ist,
genau,
kann ich gerne
das gerne, genau das
ausführen.
arbeite ich
Genau.
gerade in meinem Kopf. Tod ist ja tot.
Tot ist tot, verletzt ist verletzt, angestochen ist angestochen. Du hast zum Beispiel eine stärkere Inszenierung des Gesichtes, ja, die noch eben zuckenden Augen, der Mund, sobald das Leben dich verlässt. Da werden sinnliche Körperteile ja auch angezoomt, gerne mal in Detailaufnahmen. Du siehst den Körper. Warum sterben so viele Frauen nackt oder halb bekleidet, würde ich fragen.
Ist das so? Oder ist das, weil es gibt ja dieses Subgenre, wie heißt das denn, wo genau das, also nackte Frauen werden getötet, ne? Ist das ein generelles Horrorphänomen?
Du hast es tatsächlich relativ häufig. Also ich würde nicht sagen generell, aber es passiert häufig. Im Slasher, ich denke, dass du auf den
Ja,
anspielst, ne?
wahrscheinlich,
Ende der
ja.
70er.
Ja, genau.
Sein Vorläufer ist der italienische Giallo, der eigentlich nur schöne Frauen auf wahnsinnig ästhetische Weise leiden und sterben lässt.
Okay.
Also du hast wirklich nicht eine Frau, die objektiv als unattraktiv eigentlich zu
Das ist ein
klassifizieren
spannender
wäre.
Punkt.
Das finde
Ja,
ich schon sehr spannend. Beim Slasher lange Zeit auch. Und was beim Slasher natürlich nicht ohne Belang ist, ist für mich, er etabliert das Final Girl. Darin haben ja ganz, ganz viele Beobachterinnen, Kritikerinnen seiner Zeit ein Empowerment gesehen. Die letzte Überlebende, die dummen Jungs um sie herum, ist im Highschool-Bereich oft verortet, die dummen Jungs um sie herum können dem Täter nichts anhaben und sie überlebt.
Mit einem Partner zusammen, wo dann das Liebes-Happy End ist und die gehen dann in den
Das
Sonnenuntergang.
kann sein, sie verliert oft auch ihren Partner, aber sie kriegt männliche Hilfe, da hast du vollkommen recht. Bei John Carpenters Halloween, also der Mutter, wenn man so will, klar, es gibt Vorläufer des Slashers, ist es Dr. Loomis, der Psychologe, der ihr helfen muss, letztendlich die Waffe abzudrücken. Aber der andere Punkt sind ja die Mädchen, die im Slasher sterben müssen. Das sind die moralisch Verdorbenen, die verwerflich Lebenden. Der Slasher ist ein total restriktives Genre Ende der 70er, der vorehelichen Sex untersagt, Partys, Drogen, Alkoholkonsum. Und eben die Mädchen, die anders sind als unser häufig androgynes, unabhängiges Final Girl, die rafft es dahin.
Also wer moralisch, ich weiß nicht, ob die These zu weit geht, da erfolgt eigentlich eine Bestrafung, die man sich wünscht, aber nicht machen dürfte, und die gesteht man aber dann dem Horror, der Horrorwesenheit zu.
Würde ich so unterschreiben. Und das Ende der 70er.
So eine pessimistische Sicht auf den Horrorrezipienten der damaligen Zeit, ne?
Absolut. Und ich meine, du bekommst ja beides geboten. Also erstmal wird das Gefährliche, das Verwerfliche bestraft. Das sorgt vielleicht für Befriedigung bei dir. Andererseits wird aber natürlich auch was gezeigt. Du siehst diese häufig nur angedeuteten Sexszenen. Er ist gar nicht mal so sexuell offensiv, dieses Subgenre. Aber du bekommst schon ein bisschen was geboten von deinen Blicken her. Und gleichzeitig ist es das, was es zu verachten gilt.
Und änderte sich das über die Zeit?
Es gibt große Entwicklungen, gerade im Slasher. Es beginnt in seiner Hochphase, die ja so 78, 80 dann liegt. Hast du schon erste Ausläufer, die das parodieren? Also etwa, dass eine Nonne das Final Girl ist. Da haben wir die ewige Jungfräulichkeit, ne?
Was hast du da vor Augen?
Ich habe den Titel gerade gar nicht im Kopf, tatsächlich. Oder du hast eine Umkehrung. Wir haben das erste Mal der Maskenkiller, meist ist er ja maskiert, ist weiblich. Oder auch
Bei
bei guten.
Halloween, ne? Später. Aber das sind jetzt in der letzten Zeit ja die Spin-offs gewesen, ne?
Sehr spannend. Gerade der erste Teil jetzt von David Gordon Green, 2018 kam der heraus. Die Trilogie ist jetzt vollendet, drei sind erschienen. Gerade der erste widmet sich eigentlich in erster Linie dem Komplex Final Girl, Feminismus in unserem Jahrhundert. Was hat sich geändert? Und Laurie Strode, die Heldin, ist komplett anders. Es gibt ein Team von drei Final Girls. Also Modernisierung, die man begrüßen kann, die teils ironisch ist, die ich aber auch sehr konstruiert finde.
Glaubst du, der Zuschauer merkt das bewusst oder ist das eher so eine implizite Sache, die dann mitschwingt?
Ich glaube, das liegt ja ganz stark an dem Genrewissen. Also ich habe Halloween 2018 im Kino gesehen, mit Menschen meiner Altersklasse oder älter, bei denen das natürlich ganz klar ist, die Slasher-Regeln sind gesetzt. Und ein junges Publikum, das diese Regeln kennt, sieht das genauso. Da war aber eben auch ein Publikum, das das einfach als random Horrorfilm gesehen hat und ich glaube, die Vergleichsfolie ja nicht hat.
Jetzt, wenn wir auf die frühere Zeit, zumindest nach meiner Wahrnehmung, schauen, habe ich mal gelesen, dass mitunter eben Frauen auch gecastet wurden nach der Fähigkeit zu schreien. Stimmt das?
Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich gehe aber davon aus, dass das bestimmt ein Element ist. Damit spielt man ja an auf die Scream Queens.
Ja, genau.
Also mit Psycho eigentlich gesetzt. Mhm. Jamie Lee Curtis dann in Halloween die nächste große Ikone des Genres. Durchaus. Und damit erfüllst du natürlich, der Schrei ist nachvollziehbar, denke ich, für uns alle beim Eintreten des Horrors. Aber du gehst auch ganz schnell über in den Bereich der Hysterie. Mhm. Und da sind wir bei weiblichen Zuschreibungen an das Weibliche, bei Stereotypisierungen.
Also, gibt es auch Männer, überlege ich gerade, die so schreien? Im klassischen Horrorfilm nicht, ne? Die stehen dann eher so ein bisschen geschockt, meist aber eher cool und plant daneben.
Würde ich mich anschließen. Du siehst das mal. Also ich denke an Eli Roth Hostel.
Ja.
Aber der hat natürlich auch so eine schwarzhumorige Ebene.
Da konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich mag diese ganzen
Bereich.
Genau, Torture kann ich überhaupt nicht mit anfangen. Das ist nicht meins. Ich kann das A kaum ertragen und B erschließt sich mir dieser Begriff, sage ich jetzt mal, der Angstlust, den wir auch schon mal hier hatten, der erschließt sich mir da nicht. Das habe ich nicht. Ich möchte das nicht sehen. Es gab ja auch diesen The Dentist, hieß der so, ne?
Ja,
so,
Brian Lesnar.
Nein, nicht meins. Sollen Leute gucken natürlich, aber erschließt sich mir nicht. Was macht denn, also wir sind jetzt eher bei so gesamtgesellschaftlicher Betrachtung gewesen, aber was machen denn oder machten Horrorfilme mit Frauen als Rezipienten?
Ganz spannend. Also die Rezeptionsforschung ging ja lange Zeit davon aus, dass Horrorfilm erstmal im Kern ein männliches Publikum hat.
Ja.
Man ging dann sogar davon aus, dass es eine weibliche Begleitperson gibt. Also das klassisch, ich würde sagen, amerikanisch gedachte Date.
Ja.
Man geht zusammen hin und der Mann kann sich als stark, oder der Junge, der Jugendliche, ne? Also auch ein junges Publikum, hat man sich immer imaginiert.
Ich leg mal meinen Arm schützend um dich.
Ich kann dich schützen und vielleicht gibt es dafür später Zuneigung jeglicher Art, genau.
Was psychologisch übrigens gar nicht so falsch ist. Also Liebe entsteht ja oft durch fehlgeleitete Attribution von Erregung. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, nach einem Horrorfilm sich in jemanden zu vergucken, höher als nach einem Arthouse-Film.
Ne? Spannend. So. Ja.
Aber genau, Entschuldigung, du sagtest also, ne, klassisch ging man eher davon aus, da gehen Jungs oder Männer ins Kino und schleppen vielleicht ihr Date, ihre Freundin mit.
Das war die Idee. Man hat mittlerweile festgestellt, dass es auch einen großen Anteil Frauen wirklich gibt. Und auch das Alter, das Abschreiben wollen als Jugendphase, das hat sich erledigt. Man weiß, dass Horrorfans sehr treue Fans sind und dass dann auch häufig bis ins hohe Alter, wirklich ins fortgeschrittene Alter bleiben. Und ansonsten siehst du natürlich aber auch ein Marketing, das ist ganz spannend. Also der Gothic Horror, über den ihr ja auch letztes Mal gesprochen habt, ist ganz spannend. Also der wird natürlich Frauen gerne angepriesen. Das kannst du schon den Plakaten entnehmen. Mary Shelleys Frankenstein hat dann solche Termini da draufstehen wie Liebe, Leidenschaft und dann irgendeine Fratze.
Ja.
Also diese Mixtur.
Ja.
Das Vampir, ich meine, wir müssen nicht über Twilight reden, sondern
auch die. Wir müssen nicht über, guter Satz, wir müssen nicht über Twilight reden.
Die durchaus ernst gemeinteren Vertreter im Vampir-Genre, siehst du schon wieder, das hat aufgrund dieser Romantisierung und auch nicht zuletzt Sexualisierung, wann war ein Vampir das letzte Mal hässlich, schon eine starke Verbindung zu Interessen, die man Frauen ja gerne zuschreibt.
Ja, ich habe das hier schon mehrfach erzählt, du kannst allerdings nicht wissen. Meine Frau zum Beispiel ist aus ihrer jungen Erwachsenensein, wo immer man sie da auch verortet, riesen Bram Stokers Dracula-Fan und tatsächlich mit einer unfassbaren Schwärmerei für Gary Oldman und dann auch später bei Interview mit einem Vampir, Brad Pitt, absolute Schwärmerei. Was nicht böse gemeint ist, solltest du das hören, Schatz, überhaupt nicht. aber tatsächlich auffällig. Ne? Also das sind so die Elemente, die mich jetzt an den Horrorfilm oder an den Vampirfilm nicht besonders beeindruckt haben. Wenn du so sagst, wann war zum letzten Mal ein Vampir eher unattraktiv? Tatsächlich muss ich sagen, ein Vampirfilm, der mich sehr gekriegt hat, ist Underworld. Ne? Die Underworld-Filme. Da hast du ja zumindest im ersten Teil, danach kommt es dann in dieses Romantisierende, aber gerade im ersten Teil sind Vampire, zumindest die Chefs, nicht schön.
Ne? So ein gutes Beispiel gefunden.
Dann kommt man doch eher auf so ein altes Vampirbild.
Ne? Ja, Nosferatu auch dann wieder.
Nosferatu, denke ich, ist so der, da kann man eine Frau zum Beispiel auch nicht so viel mit anfangen, weil da fehlt ja jede Hoffnung auch. Mhm, ne? Da hast du kein positives Element. Mhm. Gibt es denn eine Unterschiedlichkeit, wenn man das weiß, was Frauen und was Männer an Horrorfilmen gut finden? Also welche ausgelöste Emotion oder Subgenre, ne? Du sagst ja, man schreibt den Frauen den Gothic-Horror zu, aber ist das überhaupt so?
Das ist eine spannende Frage. Also mir liegen da überhaupt keine Ergebnisse vor. Du kannst immer wirklich nur, also ich unterrichte das jetzt halt wirklich viele Jahre. Mhm. Ich merke schon, dass es Veränderungen gab, zum Beispiel ganz spannend, aber das ist ja jetzt überhaupt nicht repräsentativ. Das Zombie-Genre gefiel häufig männlich lesenden Studierenden. So. Mhm. Durch aber solche Sachen wie The Walking Dead, ja, durch das serielle Erzählen, hat sich da total was verschoben für mich. Das spricht die jetzt gleichermaßen an.
Okay.
Aber repräsentativ kann ich da gar nichts zu sagen.
Mag das auch am Medium liegen? Also ich habe das Gefühl, dass so diese Streaming-Dienst-Sachen, wenn ich in mein Umfeld schaue, wird das gleichmäßig, gut, jetzt habe ich auch mehr Mitarbeiterinnen als Mitarbeiter, das mag es auch nochmal verzerren, aber ich habe das Gefühl, dass es, wenn es nicht nur gleich ist, sogar mitunter Streamingdienste teilweise mehr von Frauen genutzt werden. Aber es kann auch sein, dass es ein Wahrnehmungsfehler bei mir ist.
Ich kann mir das gut vorstellen. Also der Gang früher in die Videothek, wäre jetzt meine Vermutung, war durchaus eher männlich besetzt für mich.
Ja, das hat klassischerweise, gut, das ist jetzt völlig anekdotisch, aber das habe in allen Beziehungen, die ich hatte, immer ich gemacht. Holst du für heute Abend einen Film?
Mhm.
Bin ich in die Videothek gefahren und habe dann gefühlt immer den falschen ausgesucht. Mhm. Es sei denn, man hatte im Vorfeld sich schon klar eingegrenzt. Mhm. Ja, da hat sich was getan.
Vielleicht als Anekdote dazu. Mhm. In den 90er Jahren gab es in der Vogue, der amerikanischen Vogue, einen Artikel, in dem man Frauen empfahl, wo man gute, wirklich der Wortlaut, Männer trifft und wo man die trifft, vor denen man sich hüten soll. Die Videothek war der Ort, den man meiden soll.
Okay, vielleicht der Erwachsenenbereich nochmal im Besonderen. Aber das ist eine ganz eigene Horrorkategorie, im Erwachsenenbereich zu stehen. Ich war da tatsächlich öfter wegen einiger Horrorfilme.
Mhm. Ja.
Und das Schlimme ist, ganz viele Männer, die da standen, entsprachen jedem Klischee, das du aus Film hattest. Aber nochmal zu diesem Misogynie-Aspekt. Mhm. Du sagtest ja, ne, das schlägt dir mitunter oder schlug dir mitunter entgegen. Mhm. Horrorfilme sind stets misogyn. Mhm. Ist das so?
Nein, das würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben. Mhm. Das eine ist natürlich, dass du, und das würde ich jetzt ausklammern, natürlich durchaus unterhalten werden kannst, Gefallen finden kannst an einem misogyn angelegten Horrorfilm. Das ist der eine Punkt, den müsste man vielleicht gesondert betrachten. Das andere ist natürlich, dass du schon immer eigentlich Punkte hast, in denen Geschlecht / Gender gar nicht so eine Rolle spielt. Und ich finde da zum Beispiel spannend, einer der berühmt-berüchtigsten Filme ist ja Martyr von Pascal Laugier.
Okay, da bin ich jetzt mitten in einer Wissenslücke. Vielleicht magst du einmal kurz berichten, worum es da geht.
Gilt als einer der härtesten Vertreter des Genres, kann man so sagen.
Okay.
Es ist ein Film, in dem körperlich bis psychisch wahnsinnige Folter stattfindet.
Okay.
Er ist sehr grafisch dabei und hat auch einen sehr pessimistischen Ausgang. Ich war ja kurz vorm Nihilismus an der Stelle. Mhm. Oder eben vor dem Unwissen. Was kommt nach dem Tod? Behandelt er am Ende. Und dafür gehen Frauen wirklich durch die Hölle in diesem Film. Das Spannende ist aber, dass er in der Inszenierung in ihrer Körper, da wäre ich beim Male Gaze, also den hat ja Laura Mulvey beschrieben in ihrer Studie, wie wird der weibliche Körper als Objekt inszeniert? Und das wird ja oft eben anhand von Kurven, Geschlechtsmerkmalen etc. Und darauf verzichtet etwa Martyr. Das heißt, du kannst diesen Film bestimmt ablehnen aufgrund seiner nihilistischen Gesamtaussage, aufgrund seiner Gewalt, aber nicht aufgrund seiner Darstellung der weiblichen Körper. Der geht nämlich schon in etwas über, wo du sagen musst, es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, ob das ein männlicher oder weiblicher Körper ist.
Hm. Werden denn auch... Nee, ich sag's mal ganz offen. Ich tue mir immer schwer damit, ehrlich gesagt, wenn es dann heißt, wenn auf die auf das weibliche Absehen abgezielt wird, ist es misogyn. Jetzt stelle ich mir aber gerade die umgekehrte Frage, wenn ich jetzt so den klassischen Teenie-Horror sehe, dann habe ich ja die Cheerleaderin und den Quarterback. Und der Quarterback, oder auch was wir ja gerade benannt haben, Brad Pitt, Interview mit einem Vampir, die sind ja aus Klischee weiblicher Sicht ja auch hübsch anzuschauen. Wie nennt man eigentlich, gibt es ein Äquivalent, du merkst, ich bin nicht in der Thematik drin, gibt es ein Äquivalent zu dem Begriff der Misogynie bezogen auf Männer? Gibt es das überhaupt?
Das ist ganz spannend. Also mir ist das noch nicht begegnet,
Ja,
auf
habe ich
jeden
noch nie
Fall.
drüber
Kannst
nachgedacht.
du
Aber
was
werden
geben?
nicht auch männliche Körper vielleicht zunehmend ästhetisiert dargestellt?
Absolut, würde ich mich dir vollkommen anschließen. Und deshalb würde ich sagen, das ist eben ein Punkt. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist auch das schöne Sterben, selbst die Leiche. Dazu hat Elisabeth Bronfen ganz interessant geforscht. Wieso ist eine weibliche Leiche, ja, die Ophelia, Schneewittchen, warum geht von der noch immer eine Schönheit und Attraktivität
Ja, oder
aus?
dieser, welcher Film, oh Gott, jetzt werden mich alle hassen, weil mir der Filmname nicht einfällt. Hitchcock, sie im Blut sinkt da nieder, das Blut breitet sich aus wie ein Kleid auf dem Boden. Ist das Vertigo? Nee. Wir waren aber das ist ja genau dieses hochästhetisierte. Männer werden dann eher zerstückelt.
Genau, also wir haben auf jeden Fall nicht das Bedürfnis, hat man, dass sie gut aussehen müssen.
Ja.
Das hast du relativ häufig. Und Bronfen liest darin ja sogar sowas wie die Freude über einen leblosen weiblichen Körper, mit dem man tun kann, verfahren kann, wie man will.
In Richtung der Macht, Gewaltausübung, wobei ist das trennscharf zu trennen oder eher Richtung Nekrophilie, wo ich mich gerade frage, ob nicht Nekrophilie vielleicht auch Teile von Macht mit sich bringt.
Definitiv. Und kein Blick, der erwidert wird. Ne? Die Blickrichtung finde ich ganz, ganz spannend. Die Leiche, die dich nicht mehr sieht in dem Moment, du bist unkontrolliert, enthemmt, kann man unterschreiben oder nicht, aber da finde ich schon sowas wie Dornröschen sehr, sehr spannend in der Hinsicht.
Ich habe mit einer guten Freundin, der Alexa Waschkau, haben wir ein Buch geschrieben über 24 Grimmsche Märchen. Und sie ist Kulturwissenschaftlerin,
Spannend.
kulturwissenschaftlich und ich eben psychologisch analysiert. Und weil du sagst, Dornröschen finde ich bis heute strange, gerade wenn man dann auch auf so andere Überlieferungen zielt. Finde ich zum einen strange, weil bei Dornröschen leistet der Held eigentlich nichts. Er kommt an, gerade dann, als es gut wird. So, also er kämpft dagegen keinen Drachen. Und dann tatsächlich das, ne? Da liegt dann ein Mädel und er hat da nichts anderes zu tun, als da in hehrer Absicht natürlich, aber sie dann zu küssen oder in anderen Berichten ja, zu vergewaltigen letztlich, wenn man das so, ne? Das muss man ja eigentlich so benennen. Also die Inszenierung des weiblichen Körpers auch über den Tod hinaus. Aber vielleicht magst du auch mal ganz grundlegend unserem Hörer erklären, warum ist es denn problematisch, weibliche Körper dann so hoch ästhetisiert zu zeigen? Ist jede Betonung weiblicher Kurven misogyn?
Definitiv nicht. Aber wenn du eine Reduktion darauf hast, würde ich das schon sagen. Und das haben viele der Opfer. Du bist vielleicht 5 bis 6 Filmminuten bei ihnen, dann geschieht der erste Mord etwa. Und es prägt sich natürlich auch als bleibendes Bild in deinem Kopf ein. Also diese Frau, die so wahnsinnig gut aussieht und dann blutüberströmt da liegt. Das finde ich schon ganz spannend.
Ja, man merkt sich eher weniger, was die so gesagt hat. Das
Ja,
ist
Dialog
richtig.
ist das eine Thema. Figurentiefe. Haben wir überhaupt eine Figurenzeichnung jenseits von Cheerleader-Stereotypen, Queen-Bee-Stereotypen? Das ist der eine Punkt. Und was für mich bei den Frauen halt eben noch ganz spannend ist, wenn wir mal von ihrem Äußeren, der Attraktivität und den Körpern weggehen oder auch beim Körper bleiben, sind natürlich Funktionen und Kompetenzen des weiblichen Körpers, die auch immer wieder Teil des Horrors werden.
Das verstehe ich nicht.
Ich würde zum Beispiel auf Mutterschaft zielen wollen.
Ja.
Die böse Mutter. Also erstmal die Mutter, die das Kind hat, das dann schon
Okay,
da
das
ist.
meinst du. Okay.
Warum ist Norman Bates in Psycho denn so merkwürdig geraten? Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas mit der Mutter vorgefallen.
Legt der Film nahe, ja.
So eine psychologisierende, total primitiv psychologisierende Lesart legt man den Leuten nahe. Man wurde von der Mutter gequält. Maniac, großes Beispiel, würde ich auch sagen.
Ja.
Der andere Punkt ist natürlich aber auch der, wenn wir jetzt von der frisch gebackenen Mutter mal ausgehen, das Thema Schwangerschaft.
Ja, ich habe direkt mir hier aufgeschrieben, Rosemary's Baby. Genau. Ich glaube, da ist es am allerdeutlichsten. Ne? Eine Mutter, die während der Schwangerschaft keinen Zugang, um das mal vielleicht auf diese Metaebene zu ziehen, findet und nicht weiß, was trage ich da eigentlich aus und ja bis zuletzt nicht wahrhaben will, was da passiert. Wobei mein trivialer Blick darauf eigentlich immer war, ähnlich wie bei Das Omen. Ja, du hast da halt den Teufel, jetzt mach dieses Kind doch platt.
Ja.
Ich bin mittlerweile selbst Vater zweier Söhne und habe dann auch erlebt, wie anders eine Frau eine Schwangerschaft wahrnimmt als ein Mann. Durch die Bewegung und auch durch die eigene körperliche Veränderung. Und habe mir dann so im Nachgang gedacht, boah, wenn einer meiner Jungs von denen so wie Damien bezeichnet worden wäre, ich hätte das auch nicht wahrhaben wollen. Ne, da verschiebt sich auch was durch den eigenen Lebenspunkt, in dem man steht. Und ich glaube, dass viele Filme, die mit... Wobei, ich habe das nie als Mutterschaft gesehen. Ich habe es immer auf die Thematik das unschuldige Kind gezogen. Ne, aber ja, natürlich gehört zu einem Kind eine Mutter. Ne? Ja.
Du hast zum Beispiel auch zeitgenössischere Umsetzungen dieses Motivs der Schwangerschaft in American Horror Story, dieser Horror-Anthologie. Da hat die erste Staffel Murder House eine Schwangerschaft auch präsentiert. Das weiß ich nicht mehr. Und weil das halt viel besser mittlerweile funktioniert, einfach aufgrund der Technik, siehst du dann sich was bewegen in diesem gespannten, prallen Bauch, als wären da Hände drin und so weiter. Und ich meine, du kannst natürlich sagen, trotz allem, also wo liegt denn diese Faszination? Dieses Zustands Schwangerschaft, du könntest natürlich sagen, trotz aller Möglichkeiten, die wir haben, Ultraschall mit sehr gut definierten Bildern mittlerweile, da passiert was, was wir nicht mitbekommen. Das ist immer noch im Verborgenen. Und diese Faszination, weiß ich nicht, vielleicht auch Angst, kann auch positive Faszination sein, für dieses Entstehen eines Lebewesens außerhalb meiner echten Sichtweite hat immer noch was, was die Leute da mitreißt. Und man muss halt gucken, ist es die weibliche Perspektive?
Ja.
Oder ist es eher die der Gesamtgesellschaft auf Schwangerschaft?
Ja, dann würde ich ja erwarten, dass sich das zum Positiven hin verschiebt. Ich habe schon das Gefühl, dass eine schwangere Frau heutzutage nicht mehr so bemitleidenswert angesehen wird. Du Arme, du kannst ja nichts machen, oh mein Gott. Und überhaupt, das kann im Arbeitskontext, habe ich das auch erlebt, ins Gegenteil kippen. Stell dich nicht so an, ihr sagt doch immer, ihr seid nicht krank. Ne, dann arbeite auch, ne, so. Aber die ganze Zeit, seit wir reden, ploppt in meinem Kopf ein Film auf, den ich unter dem Aspekt noch nie gesehen habe und der eigentlich vom Genre her auch eher ein Grenzgänger ist, nämlich Alien. Ja. So, da haben wir Ripley, die ist... nach dem Schönheitsideal keine schöne Frau. Die ist eine sehr starke Frau, eine sehr ausdefinierte Frau auch.
Richtig.
So, die dem Ganzen dann auch zeigt, was jetzt hier Ambach ist. Und wo wir das jetzt gerade mit der Schwangerschaft besprechen, haben wir sogar, wie ich finde, an drei Stellen in den Alien-Filmen mindestens die Thematik. Zum einen, wie bricht das Alien aus dem Menschen heraus? Das hat was von der Schwangerschaft. Ich muss gestehen, dass ich auch meiner Frau gegenüber da mal gesagt habe, irgendwie so ein Alien, ne? Fand sie nicht so lustig. Dann haben wir die Reihenfolge nicht hin, in einem Film diesen Roboter, der gespielt wird von Stranger Things, wie heißt sie? Winona Ryder, genau. Wo ja auch nochmal die Thematik aufgemacht wird, wer sind meine Eltern? Und dann haben wir diesen einen Alien-Teil, wo sich dann ja gewissermaßen herausstellt, dass das Alien Ripley als seine Mutter ansieht und sie dann ja ihr Kind, wie war das nochmal, so eine Luftschleuse oder sowas öffnet, um das zu töten. Also ist Alien, ja, oder alles schreit eigentlich danach, dass diese Thematik da immer wieder vorkommt und dass dieser Charakter Ripley eigentlich auch ein harter Bruch dann
Absolut.
war mit Erzähltradition.
Würde ich mich vollkommen anschließen. Also sie ist Kriegerin, ne? So ist sie konnotiert für mich. Sie ist Kämpferin. Ich würde noch ergänzen, du erinnerst dich an diese ganzen Tunnelbauten in Alien natürlich auch. Ne? Also da liegen natürlich auch Deutungen,
Des
gibt es lange Zeit,
Geburtskanals, meinst
des
du?
Geburtskanals, innerer Körperöffnungen, durch die man hindurch reist.
Weißt du, was mir da noch einfällt? Du kennst diese Eier, aus denen die schlüpfen.
Ja.
Die haben ja so vier Öffnungen. Und ich habe eine Doku geguckt über Giga. Und der zeigte dann, also ganz seltsamer Typ, aber irgendwie auch faszinierend, muss ich sagen, so kam er zumindest rüber, zeigte dann die frühen Zeichnungen. Und da sah das Ganze aus, also dieses Ei hatte eben nicht vier Öffnungen, sondern zwei. Und die sahen also sowas von augenscheinlich nach Schamlippen aus, das ging gar nicht. Und
Spannend,
er hat nämlich auch gesagt, und das wollten die Filmemacher nicht. Das war ihnen zu nah am weiblichen Genital und deswegen haben sie es
Spannend.
dann anders gemacht. Wobei Giga vielleicht eh auch nochmal eine Besonderheit ist, weil in seiner Kunst finde ich ja schon sehr viele sexualisierte und sexuelle Motive augenscheinlich vorkommen. Also ich habe dann auch, jetzt reden wir nur über Alien, aber weil ich da auch nochmal irgendwo anders gelesen hatte, dass dieses Faktum, dass Alien öffnet sein Maul und da kommt dieses Kleine raus. Da habe ich tatsächlich dann auch mal was zu gelesen, dass das letztlich ja wie bei einem erigierten Penis ist, der dann
Genau.
halt auch nochmal so rauskommt
Rausschießt raus.
und dann penetriert mehr
Ja.
oder minder, ne?
Ja, wichtiger Punkt. Penetration, wo du es gerade ansprichst. Ganz, ganz oft gehörte Kritik ist natürlich auch die Art, wie du stirbst. So, erschossen werden oder erstochen werden macht einen Unterschied. Körpernahe Waffen werden vor allem auch bei Frauen beobachtet, ja, dass man sie benutzt, um sie zu töten.
Aber ist das nicht eine Sache der, um das hohe Ausmaß an Brutalität zu zeigen? Also ich töte nicht nur eine Frau, ich mache das sogar noch im Nahfeld. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt so eine Penetrationskomponente sehen
Ich bin
würde.
bei dir. Es gibt ja auch Ausprägungen. Michael Myers nutzt irgendwann eine Schrotflinte und schießt nicht, sondern durchbohrt jemanden damit am Bauch. Also das wird ja deinen Punkt vollkommen stützen, auf jeden Fall. Aber es ist halt, es wird kulturwissenschaftlich, filmwissenschaftlich schon gelesen als nochmalige Penetration des weiblichen Körpers. Ob das die Bohrmaschine ist, des Driller-Killers, ob das das Messer ist, der Dolch, die Schere.
Ich möchte dagegen sprechen. Ist das aber nicht zu erwarten vor dem hin, also wenn wir davon ausgehen, Frauen werden öfter Opfer und Killer killen beispielsweise stets, jetzt mal überzogen, mit einem Stechinstrument, dann wäre doch allein deswegen schon zu erwarten, weil wir mehr weibliche Opfer haben, dass diese Art der Handlung häufiger eben an Frauen vorgenommen werden, ne?
Könnte man bestimmt so auch runterrechnen, ja, aber.
Und Stichwort Empowerment, ne? Versus Misogynie, ne? Das sind ja für mich, für dich auch widersprüchliche, oder? Termini. Erleben wir denn Empowerment? Vielleicht auch an Stellen, wo man eigentlich Misogynie auf den ersten Blick vermutet?
Das würde ich unterschreiben. Wir haben ja einen Aspekt, vielleicht versuchen wir es an diesem Beispiel noch gar nicht angesprochen. Das sind nämlich auch noch mal so Charakterzüge, Fähigkeiten, Kompetenzen. Also was ist denn mit so einer Zuschreibung wie der Hexe?
Ja, genau,
Naturverbundenheit.
da wollte ich jetzt so langsam
Ne?
den Dreh
Das
hinmachen.
Urweib, wenn man so will, die Natur zu lesen weiß und zu nutzen weiß. Ursprüngliche Darstellung, alt, hässlich. Also wir haben auch wieder eine Aussage über das Aussehen. Wir haben dann natürlich auch Variationen. Dann wird die Hexe eher zu einer Femme Fatale, beispielsweise. Der aber immer noch irgendwas Böses natürlich oder Mystisches innewohnt. Wir haben aber auch Parodien und Ironisierungen davon. Da würde ich auch American Horror Story Staffel 3, die nur um einen Hexenzirkel kreist. Sehr moderner Hexenzirkel. Sehr, sehr spannend. Der sich seiner Tradition bewusst ist, aber
Schreibe
auch
ich
was
mir auf.
ändert.
Muss ich gucken.
Also da fände ich diese Figur natürlich spannend. Du könntest aber auch schauen, der Mad Scientist, der verrückte Wissenschaftler, der Leben erschafft, ja oft aus dem Nichts. Das ist halt schon fast zynisch, ne? Das Männerleben, der Golem wird von einem Mann gemacht. Die Maschinen-Maria wird von einem Mann gemacht in Metropolis. Wir haben die Großen in AI, die Chefs, die dann die Klonkinder herstellen, sind irgendwie männlich. Ja. Du findest dann irgendwann mal weibliche Mad Scientists, die aber immer verschroben bleiben.
Ja.
Und die sind dann auch irrerweise kinderlos. Die Hexe musst du dir ja immer als kinderlose Einzelgängerin denken.
Oder es ist nicht ihr Kind.
Sie hat's geklaut.
Jetzt geklaut. Rapunzel.
Genau. Genau. Also da sieht man auf jeden Fall, es gibt da Wandlungen und Variationen. Da bin ich schon dabei. Ich könnte jetzt es mir einfach machen und sagen, verstärkt in den letzten Jahren sehen wir sehr, sehr starke Entwürfe. Das Suspiria Remake, das du ansprichst, kann man auch gegenteilig diskutieren, aber ist auf jeden Fall, weist Empowerment-Strukturen auf. Wir könnten diese Neuauflage der Halloween-Reihe oder der Scream-Reihe, gerade eben neu im Kino, könnte man auch aufnehmen dazu. Vor allem aber die Filme, die von sich behaupten, dass sie tiefgründiger sind. Wir sind beim Stichwort Elevated Horror.
Das heißt?
Ein gehobener Grusel.
Ja, was würdest du da verorten? Was sind das? Welche Filme wären das?
Also insbesondere sind da zwei Produktionsfirmen ganz federführend. Das eine ist das Erfolgsunternehmen A24, das andere ist Blumhouse. Und du könntest dir Filme vorstellen, darunter wie Ari Asters Midsommar.
Ja. Gerne.
Ja, ich würde das aber auch ausweiten. Also es sind einfach Filme, die eine gewisse Tiefgründigkeit, ich sag mal, versprechen. Viele halten die. Es gibt immer eine Ebene dahinter, mindestens, wenn nicht zwei oder drei Ebenen. Es möchte nicht flach sein, es möchte nicht in Klischees fahren. Man hat teilweise das Gefühl, da ist schon eine Political Correctness, eine Wokeness mitgedacht. Und bringt aber auch ganz existenzielle Fragen. Mit Sommer, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, bringt ganz andere Sachen noch auf den Plan als, in Anführungsstrichen, nur Feminismus oder die Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Was du nicht wissen kannst, ich muss immer wieder zu meiner mittlerweile Schande gestehen, ich fand Mit Sommer so gar nicht gut, weil der für mich unfassbar holzschnittartig war und unfassbar unglaublich, so gut, ich weiß, es ist ein Horrorfilm, aber trotzdem war der an vielen Stellen für mich unglaubwürdig, wobei der Marc Schmidt mir auch schon mal erklärte, naja, denk's doch mal andersrum, vielleicht ist es ja auch eine Überzeichnung, und dann machte es so bei mir Klick und dachte ich, okay, so habe ich das nie gesehen, aber wenn wir vielleicht wirklich bei Midsommar bleiben, da haben wir ja diesen Frauencharakter, deren Hintergrundgeschichte ich schon unglaubwürdig fand, und dann ist sie auch noch Psychologin, und mit Blick auf das Thema Empowerment, der geht's doch eigentlich, also man könnte jetzt sagen, die durchläuft so eine Transition, aber der geht's doch davor scheiße und am Ende auch. Also glücklich ist sie da ja auch nicht in ihrem Blumenbouquet, ne?
Definitiv. Also ich schließe mich da vollkommen an. Ich habe auch zum Midsommar veröffentlicht.
Ah,
und
okay.
Komme eigentlich letzten Endes auch zu dem Schluss, dass wir diese Schritte haben, in denen sie sich emanzipiert von dieser dümmlichen Freundesgruppe und vor allem von diesem Boyfriend, diesem Unerträglichen. Das ist der Punkt, man ernennt sie zu einer Königin und man glaubt ja auch, dass durch den Kulturwechsel irgendwie auch was getan ist. Also dieses Amerika, das sie auch irgendwie dahin geführt hat und dann im Unterschied diese Haga-Gemeinde in Schweden. Und letzten Endes sieht man ja einfach nur, sie wird in eine neue Rolle gedrängt, die ja absurder wahrscheinlich nochmal ist, aber letzten Endes vollkommen kulturpessimistischer ist. Also beide Gesellschaftsausformungen, die sie kennenlernt, sind nicht gut für Menschen. Das ist ja halt die Gesamtaussage für mich.
Und dann wären wir auch im Nihilismus.
Vollkommen für mich. Midsommar, das ist für mich das Beunruhigende. Keine Gewaltszene dort kann mich derart schockieren, wie die Unmöglichkeit, in menschlichen Verbänden zusammenzuleben.
Schockiert hat mich die, und das war gut dargestellt, die Konformität der Handlung. Also wenn die da alle an diesen langen Tafeln saßen und dann wird gleichzeitig getrunken, das hätte auch aus einem guten Science-Fiction sein können. Ne?
Das stimmt. Du hast ja diese vermeintliche Freiheit der nordamerikanischen Bevölkerung, mit der man irgendwie auch nicht mehr weiß, was man anfangen soll. Die führt, so die Botschaft des Films, zur Depression. Die Schwedengeschichte hat ein sehr reglementiertes Leben. Es gibt vier Lebensphasen, Frühling bis Winter.
Und es ist alles hell, ne? Die kommen aus dem Dunklen, also New York kommen sie, ne? Glaube ich.
Ich würde
Oder wird es
sagen,
gar nicht benannt, vielleicht?
Mist, das stand gerade nicht
Auf jeden Fall ist es ja alles dunkel da. Und dann kommst du ja, das ist schön gemacht in dem Film, tatsächlich diese überbordende
bei.
Helligkeit. Es gibt da ja bis auf die Sexszene ja kaum, und in diesem Szene, wo er in diesem Raum sitzt, ansonsten ist ja alles immer hell. Ne?
Absolut. Ganz spannend auch. Du hast ja einen Lebensplan für jeden bereit. Der wird ein Bauer, der wird ein Koch und so weiter. Du sprichst aber die Sexszene an, ne? Und da sind wir natürlich noch mal bei einem anderen Thema. Sexualisierte Gewalt im Horror. Finde ich ja auch ganz spannend. Das Rape and Revenge ist ein eigenes Subgenre, bei dem man auch sagen kann, da findet eine partielle Moment eines Empowerments manchmal statt, wenn das Opfer sich selber rächt. Ganz wichtig. Wenn es nicht die Eltern oder der Partner, der Mann übernehmen. Aber natürlich gibt es da ganz, ganz viel dran zu kritisieren und auch als schwierig zu
Ist das
empfinden.
eigentlich ein neues Genre?
Rape and Revenge ist sehr alt, haben wir schon mit in den 70ern wäre, also eigentlich können wir noch weiter zurückgehen zu Ingmar Bergman mit Jungfrauquellen.
Ich kenne von Ingmar Bergman tatsächlich nur die Sieben Siegel.
Okay.
Muss ich gestehen.
Also beruht eben auf dieser Legende der Vergewaltigung von jungen Mädchen. Daraus hat er diesen Film gemacht. Also das gibt es
Wie
vorher.
heißt der?
Die Jungfrauenquelle. Oder Quellen, glaube ich sogar. Ich glaube, es ist ein Plural.
Ich kriege nämlich immer ganz viele Filmtipps und dann schaue ich mir die auch tatsächlich an.
Aber sonst hast du eigentlich den Peak dieses Genres in den 70ern mit Last House on the Left und I Spit on Your Grave.
Habe ich nur von gehört, nie gesehen.
Kann auch mit seiner Beschlagnahmung zusammenhängen über eine lange
Gut.
Zeit.
Ich glaube, dann habe ich den in dem Kontext, als ich mich mit der Bundeszentrale für jugendgefährdende Medien jetzt. Spoiler für unsere Hörer, ich werde mit Bundestagsabgeordneten sprechen. Und in dem Kontext habe ich mir da mal Sachen durch, da kam,
Ja, super.
genau.
Genau, beide haben ein Remake erfahren. Eins in den Nullerjahren. Eins, glaube ich, ja auch, also beide so in den Nullerjahren oder darauf. Du hast natürlich die Situation, eine Frau wird vergewaltigt, überlebt und rächt sich, oder eben im Fall ihres Todes tut es ihre Familie oder ihre Freunde. Du hast diesen Moment des Empowerments, dass sie natürlich erstmal gesunden muss, genesen muss und dann aber sehr hart zurückschlägt.
Kill Bill dann so als fast schon Übersteigerung ins Groteske gehend, ne?
Wenn du es so willst, genau. Was
Auch
ist
da ja die
Problematik?
Mutterrolle, fällt mir jetzt gerade ein am
Genau.
Ende, wo dann das war die schlimmste Szene für mich in diesem ganzen Kill Bill-Film, in den beiden, als dann dieser Junge da war. Oder das Mädchen war, auf jeden Fall, da habe ich echt
Ja.
geschluckt. Bei den anderen Sachen war das so, ja, hier Tarantino, aber da habe ich, das hat mich geschockt.
Verstehe.
Weil auch eine Umdeutung, finde ich, des Charakters stattfand. Bis dahin war sie für mich eher halt so ein Ripley-Charakter, so. Und dann fiel es halt zusammen. Sie ist halt nicht nur diese harte, taffe Hero-Person, wobei ich gerade bei mir selbst kritisch merke, warum habe ich dir eigentlich nicht zugestanden, auch Mutter sein zu können.
Ja, spannend.
Aber ist so, muss ich gestehen. Und dann kippte es für mich, ne? Dann war sie auf einmal die
Spannend.
Mutter,
Ja.
ne?
So, am Rape and Revenge hast du eben das Problem, das ich dabei sehe. Also ich bin kein Verfechter von, bitte verbietet Darstellungen von Vergewaltigungen etc. Also das kannst du ja lange diskutieren. Ist die Andeutung im Freitagabend-Krimi, die 10 Sekunden dauert, ist die gut? Oder ist das Ausschiffrieren der Gewalt, die da stattfindet, besser? Das kann man lange diskutieren. Das Problem ist, Rape and Revenge verhält sich ja exploitativ zu diesem Verbrechen. So, also es beutet das Thema aus an der Stelle, dass es eben Kern der Narration wird. So, es wird jemand vergewaltigt. Das soll mich emotional mitnehmen, also muss man mir das relativ ausführlich detailliert zeigen. Und dann soll ich ja auch den Racheaspekt nachvollziehen können. Ich heiße ihn nicht gut als pazifistisch geprägte Rezipientin.
Aber schon.
Ich kann es aber schon nachvollziehen und ich möchte auch wirklich, dass er
Mindestens
stirbt.
genauso leidet.
Genau, und es soll schmerzhaft sein. Und da gibt es auch diese Gleichung, ne? Also muss man gleich auf sein. Reicht es eigentlich, den zu töten? Oder muss der exakt so leiden? Das ist bei der I Spit on Your Grave Remake-Reihe total interessant, wo sie nämlich versucht, das, was man ihr angetan hat, das ist eine ganze Gruppe von Männern, also ihr sind verschiedene Dinge angetan worden von verschiedenen Männern, ähnlich zu rächen. Sie versucht, den Akt nachzustellen mit ihren Waffen.
so ein bisschen wie bei 7.
Mhm.
Da haben wir es natürlich eine ganz andere,
Mhm.
aber
Die
letztlich
Todsünden,
geht das
ja.
in die, weil das eine Sache ist, die mich auch beruflich immer wieder mir begegnet. Was ist denn der Unterschied, vielleicht einmal erklärt, zwischen sexueller und sexualisierter Gewalt? Man spricht ja in den letzten Jahren eigentlich in Anführungsstrichen nur noch von sexualisierter Gewalt. Ich mache jetzt seit 24 Jahren Jugendhilfe. Lange Zeit wurde über sexuelle Gewalt gesprochen und dann auf einmal nicht mehr. Und wann immer ich Leute frage, was ist denn der Unterschied, dann kommt so ein ominöses Rumgelaber, aber nie so eine klare, ja, ist ja so, ne? Das sagt man jetzt halt. Aber es muss ja einen Unterschied geben.
Ich bin vollkommen bei dir. Also ich bin da, glaube ich, weitaus weniger Fachfrau als du in dem
Okay.
Feld. Ich achte einfach darauf, dass ich nicht stets von Vergewaltigung spreche, weil es natürlich die Vergewaltigung für mich schon was betrifft. Es gibt Bereiche davor.
Ja, okay, das in jedem
So, aber
Fall.
die Differenzierung kann ich ebenso
Okay.
wenig gerade. Deswegen.
Kommen wir auf die Sexszene in Midsommar, ne? In meiner Wahrnehmung ist da aber die sexualisierte Gewalt gegen den Mann gerichtet.
So sieht's aus.
Schon,
Genau.
ne? Also diese Frauen, die da rumstehen, ich weiß, da ist ja auch eine sehr alte, sehr schäbige, um das mal so zu sagen, dabei, die den Sexakt dann ja mitgestaltet durch
Und
das
wippt.
Drücken. Genau.
Genau.
Und ja, man merkt ihm eigentlich, ja, er kippt, ne? Also irgendwie fand er dieses Mädel ja gut. Dieses Setting findet er augenscheinlich überhaupt nicht gut,
Richtig.
ne? Mit den ganzen Frauen drumherum. Und irgendwann passiert aber, dass er sich gewissermaßen, so ist meine Deutung, von seiner Körperlichkeit nicht abwenden kann, die übermannt ihn und dann ja, kommt er halt, ne?
Ja,
So.
genau. Also habe ich auch als komplette Verkehrung eben gelesen. Du kannst ja auch durch diese Aufreihung dieses Frauenchors, wenn man so
Ja.
will, die im Halbkreis da
Ja.
rumstehen mit ihren Blüten.
Ja.
Also da liegen natürlich Assoziationen nahe von Gruppenvergewaltigungen, allem Möglichen. Er ist unter Drogen gesetzt worden. Ja,
Stimmt,
das hat ja auch noch
stimmt.
stattgefunden.
Richtig.
Also eine sehr klassische Situation, die Frauen durchaus kennen oder davon gehört haben. Und es wird ihm Gewalt angetan und er wird Mittel zum Zweck. Es geht um die Schwängerung.
Ja, und das wird ja dann, genau, da kommt ja
Es
nochmal
geht nicht.
dieser Ethnozentrismus rein, ne?
Du hast halt keinerlei Begehrensstruktur, die ihn als Subjekt begreifen würde. Ist
Ja,
eigentlich
er ist
egal.
Mittel zum Zweck im wahrsten
Genau.
Sinne des Wortes, ne?
Zur Schwängerung des sehr jungen
Ja,
Mädchens.
ja.
Genau.
Ja.
Ganz spannend ist aber auch, dass es schon, ich glaube, in den 80ern einen Film gibt, Deliverance. Kannst du so als Backwood verorten. Es gibt eben Einheimische in einer ländlichen Gegend und andere Städter machen eben einen Ausflug dahin. Da haben wir die Vergewaltigung eines Mannes schon in den 80ern.
Durch eine Frau, durch einen
Durch
Mann.
einen Mann.
Durch einen Mann.
Das siehst du halt eben auch weitaus seltener.
Ist, glaube ich, aber immer noch leichter zu ertragen als die Vergewaltigung durch eine Frau. Ich weiß, die erste Vergewaltigung durch eine Frau war das in Sin City, die ich gesehen habe? Irgendwo schnallt so eine Frau den Mann an den Stuhl. Die hatte so einen Ganzkörper, wie nennt man das? Jumps, heißt das? Jumps? Auf jeden Fall sowas. Zieht das dann aus und setzt sich auf ihn. Und er versucht sich noch zurückzuhalten, weil dann wird auch kurz irgendwie in dieser Vergewaltigungsszene seine eigene Frau thematisiert. Und auch da, ähnlich wie bei Midsommar, kann er sich dem aber irgendwann nicht mehr verwehren. Ne? So.
Spannend. Du hattest aber, wir waren eigentlich bei A24 stehen
Genau,
geblieben und neueren Entwürfen. Also bei Midsommar, glaube ich, haben wir schon ganz, ganz viel gesehen. Aber du hast natürlich in letzter Zeit sehr viele Filme, die überhaupt Gender-Fluidität auch zum Thema machen. Also dieses
okay,
Ganze. Also meine Expertise liegt, glaube ich, auch wirklich bei den Frauen.
ja,
Aber eigentlich, so wie der Horrorfilm bei denen nie wirklich PC war und sein wollte, können ja auch mal über Handicaps reden, über körperliche und psychische Erkrankungen, die Darstellung dieser Figuren. So ist es aber natürlich auch mit homosexuellen, Transsexuellen etc. Also
warum
alles,
wir denn was transsexuell in Horrorfilmen?
Naja, wir sind ja jetzt gerade mit Titan, haben wir ja ein sehr spannendes Beispiel gehabt. Julia Ducournau hat 2020, ne? Naja, auf jeden Fall hat sie Titan rausgebracht. Mhm. Und wir haben einerseits die Thematik Mensch-Maschine oder künstliches und natürliches Leben, weil Titan eingesetzt worden ist bei ihr. Das andere ist aber eben auch, dass...
Ach, Titan, das Metall. Ich dachte jetzt an einen großen, weißt du, so ging's an
mir
Titan.
Auch, als ich den Film antizipierte, dachte ich auch an Titan. Und es war leider Metall. Genau. Und ansonsten haben wir aber, dass diese junge Frau sich an einer Stelle des Films, an der Filmnarration ausgibt als junger Mann. Und wir haben eine sehr interessante Besetzung der Rolle, wie ich finde, was die Physiognomie schon betrifft. Man sagen könnte, okay, es gibt Schauspielerinnen, da gelingt dir das weniger. Und dann verändert sie eben ihr Aussehen. Sie bricht in einer wahnsinnig gewaltvollen Szene sich selbst die Nase. Nasenbruch, irgendwie rauer, alles ein bisschen schräger, männlicher, männlich gelesener. Und verändert ihren Körper soweit. Und der Film thematisiert dann eben auch Aspekte wie das Binding der Brüste, damit sie, also sie hat ein Motiv, sie will als der Sohn eines Mannes durchgehen, da will sie unterkommen, nachdem sie jemanden ermordet hat. Aber man sieht schon diese Genderfluidität sehr stark an der Stelle. Ja, am Ende gibt es auch eine Schwangerschaft. Sie hat ja Sex mit einem Auto. Diese Leidenschaft für Metall führt zu Sex mit einem Auto. Und es gibt dann auch die Geburt einer neuen Art Wesen. Und die ist halb Mensch und halb, ja, auf jeden Fall Metall.
Ist die gut?
Wir erfahren es nicht so am Ende, aber es ist so, also erstmal sieht es aus, es ist kein Schreckensbaby, ne? Also es ist nicht der Blick ins Körbchen bei Rosemary, vor dem du dich fürchtest. Das ist vollkommen okay und nach der Geburt setzt der Film auch aus. Wir erfahren nichts darüber. Aber da entsteht was Neues und das sind schon Konzepte.
Ja. Ich glaube, Behinderungen und so weiter würden uns zu weit wegführen. Ich reg mich als Psychologe immer darüber auf und muss das immer wieder auch in Medien an anderer Stelle gerade rücken. Diese Sicht, wer eine psychische Störung hat, der tötet dann ja auch. Ne?
Genau.
Liebe Hörer, ihr wisst das alle, aber nein, dem ist nicht so. Die meisten Schizophrenen mögen vielleicht bizarres Verhalten zeigen, aber die töten keine Menschen und Kinder. Dem ist nicht so.
Guter Hinweis.
Ja. Aber vielleicht nochmal so zum Schluss des Ganzen in die Richtung. Die Figur der Hexe. Da hast du ja gerade schon ausgeführt. Oft eben früher schäbige Frauen. Wie du auch sagtest, spannender Aspekt, keine eigenen Kinder. Wenn ich jetzt aber so auf den Folk-Horror schaue, habe ich das Gefühl zumindest, dass die, es sind ja keine Hexen jetzt im Grimmschen Sinne, aber diese hexenähnlichen Charaktere eigentlich schon sehr stark davon kommen, beziehungsweise die Männer ganz schön schlecht wegkommen, weil sie die Frauen begrenzen wollen.
Ja. Würde ich mich anschließen. Und ja, aber es ist natürlich ein Festschreiben auf in der alten Binäropposition Frau gleich Natur, Mann gleich Kultur. Also nicht alle von denen.
Ich verstehe.
Aber
spannender
der Mann,
Aspekt, ja.
Also Kultur ist ja eigentlich erstmal beackern, wenn du es so nimmst. Ne? Das aus dem Agrar, das Feld beackern, was schaffen. Und das tun häufig Männer, indem sie Reisende sind und dann eben den Folk-Horror wohin reisen.
Kommen, ja, und sie kommen aus der modernen.
Genau.
Ne? Dann im Folk-Horror klassisch.
Genau.
Und die Frau ist dann in der Vormoderne.
Genau, du hast das Urprinzip, du hast eine Verbundenheit, Mutter Erde. Das sind eben alles Konzepte, die da wieder aufgerufen werden. Insofern sind Frauen da wirkend im Einklang oftmals, im Beherrschen mit der Natur. Aber.
Und auch, aber positiv, aber auch im Einklang mit sich selbst.
Absolut.
Ne?
Und auch nicht im Unterwerfen der Erde. Die machen die in aller Regel auch nicht kaputt.
Richtig.
Was Männern eher dann wieder zugeschrieben wird. Das finde ich sehr spannend. Aber es hat natürlich sowas, je nachdem, wo es jetzt angesetzt ist, zeitlich, es ist antiquiert, es ist eine alte Vorstellung, eine Modernisierung ist da kaum möglich. Und das finde ich spannend, weil du ja durchaus heute zum Beispiel in Deutschland, in Berlin, hast du ja Treffen moderner Hexen.
Das kannst du nicht wissen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier ausstrahlen, habe ich schon hier aus Dortmund mit der Minerva gesprochen, die sich als nicht als Vika, als Hexe bezeichnet. Die kenne ich sehr, sehr lange schon. Die hat ja auch einen Hexenladen in Dortmund. Und ich hatte aber mit, die soll auch recht bekannt sein, das wusste ich aber gar nicht, mit der Butler, wie hieß sie mit Vornamen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Forscherin, die auch Vika ist, die dazu auch forscht in England, im Rahmen von Arte mal diskutieren können, die eben dann nochmal Vika ganz anders auch als in Anführungsstrichen normale Religion, was immer das heißen mag, aber zumindest da etabliert sieht. Also, um den Gedankengang fortzuführen, würdest du sagen, mit dem gesellschaftlichen Wandel auf den Blick, mit dem gesellschaftlichen Wandel des Blicks auf die Hexe, ändert sich das auch im Horrorfilm? Ich finde zum Beispiel so, wie hieß denn dieser, es gibt so einen ganz alten Schwarz-Weiß-Horror, da geht es auch um so einen Hexenbund. Diese Art von Hexenhorrorfilm würden aus meiner Sicht heute nicht mehr funktionieren. So dieses ganz triviale, das sind Hexen und die treffen sich dann nachts und beten Satan an, würde in dieser einfachen Form, glaube ich, heute nicht mehr so funktionieren.
Ich glaube das auch und wäre da eher positiv, aber es gibt natürlich dann immer wieder Momente, wenn wir Hexe ein bisschen weiterfassen. Drag Me to Hell von Sam Raimi.
Von gehört. Das
muss 2011 sein oder so.
Kannst gerade nicht genau datieren. Ich bin geschockt, wie viele Filme ich nicht kenne, die du benennst. Einige werde ich nachschauen.
Ich weiß auch gar nicht, ob man den kennen muss, aber er hatte relativ viel Presse, weil er von Raimi kam. Evil Dead hat nochmal was gemacht. Deshalb hat er relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Der entwirft auch eine Magierin, Hexe, wie auch immer man das nennen will, die dann aber auch noch was vereint, was für mich heute auch kaum noch möglich ist, nämlich, dass man das Ganze kulturell nochmal stereotypisiert.
Wie meinst
und
du?
Und die ist halt, du hast eine vollkommene Darstellung als, wir würden der Sinti- oder Roma-Gruppe zugeschrieben. Also wenn du sowas nochmal hast, und das ist nicht 30, 40 Jahre her, das finde ich dann, das stimmt mich dann eher so ein bisschen nachdenklich. Und ich denke, was da immer noch alles so für Sachen gehen einfach, ne? Oder Osteuropa, so auch ein klares Setting für viele Filme. Als der Ort dann eben einfach mal verschwindet.
Ja, holt aber auch, also ich bin ja Halbpole und ich finde ganz spannend, dass viele polnische Märchen- und Horrornarrative langsam hier Einzug halten.
Spannend.
Und weil die hier aber auch nicht bekannt sind, können sie punkten. Also es gibt zum Beispiel diese Figur der Baba Yaga, eine klassische, wahrscheinlich slawische, aber für mich polnische Horrorfigur, die durch The Witcher jetzt auch nochmal richtig bekannt wurde. Und dann kam die vor und meine Frau sagte, boah, ist ja krass. Und ich sagte, hä, kennst du die Baba Yaga nicht? Und sie sagte, wie? Und ich sagte, naja, wenn ich bei meiner Familie in Polen war und wir sind in die Wälder gegangen, hat immer irgendwer erzählt und es hat mir immer Angst gemacht, da könnte jetzt gleich das Haus von der Baba Yaga kommen. Und fällt mir eben auf, dass dieses Slawische vielleicht einfach auch aufgrund von Unkenntnis immer noch hier funktioniert. Ne? So.
Das ist gut möglich, also wie du solche Mythen und sowas einbaust. Aber da sind wir halt auch nochmal bei einer doppelten Stigmatisierung von Frauen. Wir haben sehr häufig natürlich, wenn wir von People of Color sprechen, hast du die Voodoo-Magierin. Du hast aber auch noch andere Ausformungen und das geht dann wirklich bis in die Zeit der Sklaverei zurück. Du hast die Nanny Annabelle 2. Die Annabelle-Reihe rund um die Puppe. Annabelle ist dir bekannt, ne?
Ja, genau.
Annabelle 2 präsentiert uns eine Dame im fortgeschrittenen Alter, die eben schwarz ist und sich opfert für ein weißes Kind. Um das zu retten, springt sie aus dem Fenster und die Seele des Kindes wird vom Dämon nicht genommen deshalb. Das ist natürlich eine Vorstellung, die stark an die Mummies der Sklavereizeit erinnert, in denen schwarze Frauen, weiße Kinder stillen mussten, versorgen mussten und ihr Leben quasi für sie geben. Also deshalb, also Schwarz, Voodoo, Magie, das ist dann eben auch nochmal so ein Konglomerat, dass da zusammengedacht wird und irgendwie doppelt.
Boah, ja, ich hab, glaubst du, ich komme auf den Titel? Ich habe mal einen Horrorfilm gesehen,
ja,
in dem sich rausstellte, dass die Schwarzen eben auf so einer Klischee-Baumwollplantage eben im Rahmen von Voodoo-Ritualen irgendwen da verflucht hatten. Und dann kam eben der gute Plantagenbesitzer und hat die einfach alle abgeschlachtet. Und damit war der Horror vorbei. Aber ich komme auf den Namen. Ist auch schon bestimmt 10, 20 Jahre her, als ich den gesehen habe.
Also in meinem Kopf ist der verbotene Schlüssel, der so ein ähnliches Setting
ja
hat. Meinst du den?
Ja, ich glaube, ja. Vielleicht erinnere ich dich noch gerade ein bisschen zugespitzt, aber genau so. Genau.
Mhm.
Mhm. Ja. Genau, da war ich nämlich, den fand ich auch.
Den kenne ich auch.
Jetzt habe ich einen Gedankengang gehabt, den ich unbedingt noch teilen wollte. Wo ich den Eindruck habe, es hat sich doch was getan, als ich The Witch gesehen habe, ne, habe ich bis zuletzt darauf gewartet, dass das Ganze mit Blick auf den weiblichen Charakter positiv aufgelöst wird. Und ich war total irritiert am Ende, als auf einmal wirklich diese ganz klassische Horrorerzählung dann ja durchbrach. Mit allem, was an Übernatürlichem und dem sprechenden Bock auch noch so. Und ich saß da und habe mir gedacht, also da habe ich zum ersten Mal bei einem Horrorfilm, glaube ich, die Metaebene eingenommen und mir gedacht, das meint der Regisseur nicht ernst. Das kann der gerade gar nicht ernst meinen. So einen Film erzählt doch heute keiner mehr.
The Witch ist für mich einer der stärksten Filme der letzten Jahre auch. Wie du schon sagst, wir reisen natürlich in der Zeit zurück, in eine Zeit, in der das Leben der Frauen nochmal ganz anders reglementiert ist und andere Bestimmungen für sie gelten. Ich finde eben ganz spannend daran, neben der Hexe, die wir auch da haben, die den Jungen zu sich ruft, mit einem Wahnsinnsdekolleté.
Oh ja, Entschuldigung, ja? Das haben wir da auch noch.
Das
Dekolleté ist mir inzwischen tatsächlich im Kopf geblieben.
Genau. Ja. Haben wir aber ja ansonsten das, was eintritt, nämlich was man der Thomasin, der Protagonistin, nachsagt, nämlich eine Hexe zu sein, nimmt sie ja für sich an. Also diese, nenne es Self-Fulfilling Prophecy, man spricht von ihr schlecht, man vermutet das Schlechteste, gerade die Mutter. Auch eine ganz interessante Dynamik, dass die Mutter die restriktivere ist und der Vater
absolut,
ja eigentlich noch gemäßigt ist.
Absolut,
ne?
Ja.
Also eine Mutter, die Tradition, die schlecht ist für Frauen, bewusst aufrechterhalten will und das weiter so gibt und nur durch diese Brille ihre Tochter überhaupt betrachten kann, ihre Pubertierende, dass das Mädchen dann das annimmt und so wird. Und die vermeintliche Befreiung ja im Tanz um das Feuer. Findet.
Ja, wobei, ich bin bei dir, das hatte ich mir nämlich zwischendrin auch gedacht, dass ich mir dachte, okay, sie kriegt letztlich diese Rolle zugeschrieben und irgendwann gibt sie den Widerstand auf und geht in die Rolle rein. Und genau deswegen fand ich ganz am Ende diesen übernatürlichen Dreh verstörend, weil ich mir dachte, deswegen kam ich eben zu dem Ergebnis, der kann das nicht ernst gemeint haben, weil ich mir dachte, wenn die Sozialkritik der Kern plakativ gewesen wäre, dann hätte ich es dabei stehen lassen.
Verstehe.
So, ne? Und dann kommt dieses Übernatürliche rein, das finde ich aber eben durch diesen sprechenden Bock so aufgesetzt, dass ich mir dachte, ich habe mit dem Regisseur nicht gesprochen, aber mein Eindruck war, er macht das, weil er nochmal klar macht, das war früher das Klischee und ich überzeichne das jetzt, weil ihr habt eigentlich präsentiert bekommen, wie die Hexe geworden ist und das Ganze, das hättet ihr doch eigentlich gern gehabt. So, ne? Aber das hat mich echt irritiert da am Ende, ne, muss ich sagen. Ja, und diese Mutter natürlich sehr, sehr repressiv. Musste ich an einige meiner Fälle denken, tatsächlich mit Müttern vor allem so aus, muss man sagen, so aus dem schwarzafrikanischen Bereich, die Kinder, also ich rede hier über eine Grundgesamtheit von vielleicht 20 Fällen, die ich in 10 Jahren hatte, muss man erstmal so sagen. Vielleicht auch 15 nur. Aber das Muster ist dann oft, dass die Männer Gewalt ausüben gegen die Kinder, harte Gewalt, also wirklich harte Gewalt. Und die Frauen das aber nicht nur decken, was wir durch alle Schichten und alle Ethnien durch haben in unseren Fällen, sondern dem Kind auch immer suggerieren, das hast du verdient. Ich habe viele, viele, viele Fälle aus Syrien gehabt. Da haben wir das auch oft, dass die Männer Gewalt gegen die Kinder ausüben, aber die Frauen im Rahmen ihrer Möglichkeiten oder ihrer wahrgenommenen Möglichkeiten sich dagegen stellen. Das habe ich da nicht. Und jetzt, wo du sagst, das passte für mich aber in dieses, ja, wie ne, das ist ja keine Religion. Also ich finde, das ist ja eigentlich was Sektiererisches, was man da in Neuengland hatte, in diesen religiösen Wahn und dieses Rollenbild, das dann die Mutter eben auch weitergeben will an ihre Tochter, ne? Oder eben damit scheitert, ne?
Obwohl
So.
sie ja längst aus der Gesellschaft rausgeflogen sind.
Ja,
Eigentlich mit ihrer
ja,
Verbannung,
ja,
kannst auch über
ja,
Isoliertheit reden, ne? Was
ja.
in dieser Kernfamilie dann passiert, weil sie natürlich von der Gruppe getrennt sind.
Ja.
Ja. Mir fiel aber gerade noch ein, oder ich würde dich fragen wollen, was ist denn bei dir die Haltung zu der Hexendarstellung in Antichrist
Habe
bei
ich nicht
Lars von
gesehen.
Trier? Okay.
Habe ich nicht gesehen. Hat mich tatsächlich deswegen abgeschreckt, weil ich von so unglaublich vielen berichtet bekommen habe, dass da so viele eklige Sexszenen vorkommen sollen. So, und da sind wir jetzt für mich schon wieder in diesen Torture-Bereich gehend. Und deswegen habe ich gesagt, den schaue ich mir nicht an. Dazu kommt Lars von Trier. Das kam verstärkend hinzu. Lars von Trier, verstört mich in einem Ausmaß, wie ich es dann in der Kombi für mich einfach nicht wollte.
Verstehe. Da ist sehr explizit der Film, das ist richtig. Ja.
Ja, und ich finde, er hat immer dieses, ich weiß nicht, wie es bei Antichrist ist, aber dieses psychische Horrormotiv drin. Also ich habe Dogville gesehen und ich kann ganz schlecht weinen, aber ich hätte da echt heulen können am Ende. Das war so, dass ich dachte, boah, krass, 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 krass.
Ja, ganz spannend auch. Du hast ja auch einen Psychologen in
Ja, doch, ein
Antichrist.
bisschen. Ach so, ich dachte in mir, in Antichrist
Den
auch. Ach,
hast du
ja,
definitiv.
definitiv,
In
ja.
Antichrist therapiert er sehr professionell seine eigene Frau. Ja,
Cool,
darüber
alles
müsste
richtig
man auch noch
gemacht,
mal
der
reden.
Kollege,
Genau.
ja. Ja, wo wird es denn? Das ist eine ungeliebte Frage, wenn ich sie Wissenschaftlern stelle, aber auch dir muss ich sie stellen. Wo geht es denn hin, was das Frauenbild im Horrorfilm angeht? Ich habe gelernt von Heike Ulbrich, die mir dann diese phasenweisen Verläufe in den Horrorgenres zumindest darstellte. Ich habe aber auch von Marc Schmidt zum Beispiel ja diesen Aspekt gelernt, Horrorfilme werden immer öfter auch selbstironisch. Ne? Also wo geht's hin, was das Frauenbild oder das Geschlechter- oder Genderbild generell angeht? Da ist ja viel in Veränderung in der Gesellschaft. Ne?
Absolut. Also ich würde behaupten, wenn wir sprechen wir vereinfachenderweise mal von zwei Strängen. Ich würde sagen, es wird weiterhin geben, das, was wir gerne mal so als den flachen Horror, manchmal auch Teenie, muss es aber nicht, Horror abtun, der noch immer sehr flache Frauenentwürfe zeichnet und das geht gut durch. Das ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Die sind aber gerade da und die haben auch Kinoreleases. Ganz, ganz klar. Und das wird weiterhin tragen. Stichwort Franchises, nochmal eins hinterher, aber nicht mit einer Neukonzeption, wie Scream und Halloween es getan haben. Der andere Punkt sind wirklich die Filme, die gerade diesem Begriff des Elevated Horror zugehören. Auch eine Anekdote, John Carpenter, der große Großmeister ist mal gefragt worden, was denkst du über Filme wie Midsommar und Elevated Horror? Und er, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ich höre es.
Es
Ich
berührt,
hab's im Ohr.
ne? Es berührt so die alte Riege, die überhaupt noch vorhanden ist und noch am Leben ist, nicht. Aber ich glaube, weil es eben sehr kostspielige Produktionen sind, die wahnsinnig erfolgreich sind, eine große Presse kriegen. Aber wir müssen auch gucken, wie geht sowas bei Twitter? Midsommar war ein Beispiel, um zu sehen, wie viral so ein Film dann plötzlich geht. Das wäre vor Jahren unvorstellbar gewesen, dass ein Film, der dem Horrorgenre zugehörig ist, so ein Aufsehen macht. Außer Skandal, er ist schlimm.
Oder
Das
der
gab es
Regisseur
immer.
ist eh schon bekannt.
Genau, er ist ein ganz schlimmer. Genau dieses. Also ich denke, dass wir gerade aus der Riege was bekommen werden, was durchaus interessante Aspekte und Zugänge wieder bieten wird. Aber vielleicht natürlich auch immer so ein bisschen für mich an Charakter verliert, an Originalität verliert, wenn dem Ganzen so eine große politische Agenda zugrunde liegt. Ich zum Beispiel schätze, und da halte ich es wirklich mit Lowenstein, ganz interessante Theorie, Horror als immer, als, naja, als Allegorie unserer Geschichte mit ihren großen Ereignissen wie Kriegen, Völkermord und so weiter und unserer Gesellschaft. Und das haben die früheren Filme auch schon getan. Texas Chainsaw Massacre reflektiert auch die damaligen Umstände eben sehr stark, die politische Situation. Und wenn es jetzt aber Programmatik wird, na, also klar, Get Out, ein super Film, was Rassismus betrifft, keine Frage. Aber wenn das die Programmatik demnächst wird, Diversity abbilden zu wollen, da muss man gucken, wie inspiriert das Ganze ist.
Das ist für mich ein ganz spannender Punkt. Ich tue meine Haltung zu Gender nie öffentlich kund, tatsächlich, werde ich auch hier nicht tun. Hat damit zu tun, dass ich über 24 Jahre Jugendhilfe eine sehr differenzierte Sicht entwickelt habe, die von beiden Seiten als bescheuert verschrien wird. Aber was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du auch Krimis guckst. Es gibt beim Tatort einen, beim Polizeiruf, einen neuen non-binären Kommissar. Und das finde ich deswegen gut, weil es, nein, wie soll ich es erzählen? Dieser Polizeiruf stülpt das Thema nicht über, sondern es kommt eine Person vor als Hauptakteur, die halt non-binär ist. Und der kriegt am Anfang auch Sprüche, wie man das in der Realität auch tun würde. Nämlich nicht dieses, was man immer dann so glaubt, die kriegen dann die übelsten abwertenden Sprüche, sondern diese kleinen Sticheleien am Rande. So, ne? Und ansonsten ist der einfach ein cooler Ermittler, der non-binär ist, der, ich bin nicht non-binär, ich mir vorstelle, die Probleme hat, die eine non-binäre Person erfährt. Und es kommt aber nirgends, was der Tatort, wie ich finde, ganz oft schlimm macht, der moralische Zeigefinger. Der dann sagt, und diese Person musst du eigentlich cool finden. Sondern der ist halt einfach Mensch, wie non-binäre Menschen eben auch einfach Menschen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das bei einem Horrorfilm ähnlich sehen würde. Ich finde, wenn man im Moment funktioniert ja das oft medial auch so, dass Diversity mitunter die Story fast schon schlägt in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich hoffe inständig, dass wir dazu kommen, dass einfach Diversity-Elemente völlig normal eingebunden werden, so wie wir sie eigentlich ja auch haben wollen.
Ne? Auf Ebene der Handlung, aber auch einfach, dass die Figuren da sind. Ich meine, das wünschen sich migrantischstämmige Schauspielerinnen schon ewig. Ja. Diese Rolle ist einfach türkischstämmig. Diese Rolle ist einfach arabisch, wie auch immer. Naja. Ja, wäre wünschenswert. Also das sind so die zwei Stränge, die ich mir so vorstelle. Und ansonsten, glaube ich, habe ich ganz, ganz viele der Lieblinge der letzten Jahre und Jahrzehnte entstammen ja auch dem Arthouse, das Horrorelemente aufweist. Ja. Und das ist für mich Strang 3, aus dem ich mir da natürlich auch immer ganz viel verspreche.
Das aber sicherlich nicht die Massenrezeption erfahren wird, ne?
Ja, aber zugegebenermaßen. Aber vielleicht beeinflusst aber einige doch mehr als andere, kann man schon so sagen. Ich würde sagen, Lanthimos, kein Horrorregisseur aus Griechenland in dem Sinne, nutzt aber Horrorelemente in einigen seiner Filme, verstörende Filme, wenn du so willst. Aber ja, also da Haneke beispielsweise auch mal für.
Ja, vielen Dank, Sarah. Das war das wieder mal, und das finde ich immer gut, wenn ich ganz vieles nicht weiß und nachdenken kann, weil dann merke ich, bringt mir das Ganze auch was. Vielen Dank für unser Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Folk. Horror. Angst. Lust.